Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem zweiten Tag hier. Wir wollen unser intensives Nachdenken fortsetzen. Und ich will eigentlich vom gestrigen Tag mit so auf den Weg nehmen, jenseits der Details, die gleich Herr Turek vom Zentrum für angewandte Politikforschung uns als so Stichworte der Ergebnisbilanz von gestern mal nennen wird, so ein, zwei grundsätzliche Eindrücke. Mir ist im Übrigen gestern Abend bei unserem ja doch sehr leutseligen Abend im Spaten, wenn ich das mal auf solch einen Begriff bringen kann, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, also leutselig, ich sehe schon bei Herrn Knorr, dass er unruhig wird, wenn hier schon was Leutseliges war und er leider gestern Abend nicht konnte, aber umso dankbarer sind Sie natürlich, dass Sie heute zum noch ernsthafteren Teil sich natürlich die Zeit nehmen. Aber gestern Abend habe ich daran gedacht, an viele, sagen wir, spitzenpolitische Entwicklungen, die, in denen Probleme zu lösen waren, vor dem Hintergrund einer spezifischen Atmosphäre. Und deshalb habe ich das gestern Abend auch gedacht, das ist durchaus auch eine Fingerübung, die uns weiterhilft, auch bestimmte Sachverhalte zu lösen. Und ich darf Ihnen mal ein Beispiel nennen. Das Beispiel wird vielleicht auch Frau Schopper freuen. Frau Schopper, die wir ja formell nachher noch besonders warmherzig begrüßen, ist ja die Vorsitzende der Grünen in Bayern und die gesundheitspolitische Sprecherin. Und dass Frau Schopper überhaupt Zeit hat, jenseits der vielen Umfragen, die sie jetzt immer lesen muss und wo man immer inzwischen das Fernrohr auspacken muss, um da überhaupt noch die Daten der Grünen wahrnehmen zu können. Hier hinzukommen, ist es natürlich besonders schön. Aber ich will eine Atmosphäre-Sache der rot-grünen Koalition berichten. 2002 bis 2004 haben wir vom CAP viel zu tun gehabt. Warum? Die einen hatten die Mehrheit im Bundestag, die rot-grüne Koalition, Mehrheit im Bundestag, die Opposition, die Mehrheit im Bundesrat. Und der Bundeskanzler Schröder ahnte, dass bei den Problemüberwindungsgesprächen, die unbedingt anstanden, die Opposition wohl nicht mehr kommen würde, wenn er sie einfach so einlädt, weil nach diesen Begegnungen die Opposition, also Frau Merkel und Herr Stoiber, immer schlecht aussahen. Also das ist ja, es gibt ja unterschiedliche kommunikative Talente in der Politik, das muss man einfach sehen. Und dann war dem Schröder klar, wenn er die jetzt wieder einlädt, die werden nicht kommen. Dann rief der Schröder bei mir an und sagte, ob wir es nicht so machen könnten, dass formal ich einlade. Ich sei ja weder rot-grün noch schwarz-gelb noch irgendwas. Und dass man dann, ob das CAP dann nicht auch Problemlösungspapiere für diese Treffen liefern könnte, wo keiner das Gesicht verliert, wenn man das und das macht. Wir müssten aber im nationalen Interesse diese Probleme lösen, die jetzt blockiert wurden. Und das haben wir also ein paar Jahre gemacht, wo immer von 10 bis 18 Uhr wir zusammensaßen und da ist sehr, sehr viel gelöst worden. War unter anderem warum? Mir ist gleich aufgefallen, als wir uns in diesem Kreis zum ersten Mal trafen, wie steif, manchmal hatte ich fast gedacht, gehemmt diese Akteure miteinander umgegangen sind. Und das Hauptproblem zunächst einmal war Atmosphäre. Und daran habe ich gestern Abend gedacht, wir hatten eine sehr schöne Atmosphäre gestern Abend und dachte ich, Menschenskinder, schon damals sind große Probleme gelöst worden, vor dem Hintergrund einer sich entwickelnden Atmosphäre. Ich darf Ihnen eine Sache davon sagen, ich hatte einmal bei einem dieser Treffen eine scherzhafte Anwandlung und habe die bei Bundeskanzler Schröder im Vorfeld, so im Vorraum des Sitzungsraums ausgetobt. Und dann hat er sich so kaputt gelacht, dann hat er mir auf die Schulter gehauen und sagt, so, jetzt gehen wir rein und heute wird Tacheles geredet. So, in dieser Stimmung. Der setzt sich hier an diesen Platz, hoher Aktenstapel, natürlich die ganzen Vermerke, ne, von Herrn Knorr und anderen so, ne, die ganzen Vermerke, und dann schob der den Stapel weg, denn heute wird Tacheles geredet. Da saß der rechts neben mir, links neben mir Frau Merkel, die natürlich auch so einen Aktenstapel dabei hatte. Jetzt konnte doch Frau Merkel nicht sagen, oh, ist ja schön, ich muss Ihnen jetzt gerade mal meinen Vermerk hier vorlesen. Geht nicht. So, sodass auch die alles wegschieben musste. Und wir haben Probleme gelöst ohne Ende. Abends um 18 Uhr beim Rausgehen sagte Wolfgang Schäuble zu mir, ich sage Ihnen eins, hätten wir jetzt noch eine Stunde mehr Zeit gehabt in dieser Stimmungslage, wir hätten alle Probleme der Republik gelöst gehabt, sagt Schäuble zu mir. Also, daran habe ich mich gestern Abend leicht erinnert gefühlt und insofern wollte ich nur sagen, total nebensächlich für unseren Sachverhalt ist das nicht, wenn man darüber nachdenkt. Das zweite Stichwort, was bei mir von gestern noch nach wie vor im Kopf herumspukt, jenseits der einzelnen Stichworte, die Turek uns noch mitteilt, was ich nicht vergessen will, es ist gestern mal so von dem großen Denken, größer Denken, ja, das hängt bei mir im Kopf, dann hatte einer der Beteiligten auch gesagt, jenseits unserer vielen Detailprobleme, man muss ja auch mal an eine Vision denken und bei mir geht das immer wie übers vegetative Nervensystem. Wenn ich dann höre, teilweise gestern so die einzelnen Sachargumente hin und her, welche strategische Problemlösung können wir dafür entwickeln? Das ist es offen gestanden, was mich hierbei besonders bewegt. Das ist ein Sachverhalt, der lechzt geradezu nach strategischen Problemlösungen. Das sage ich ganz vertraulich unter uns. Ne? Das kribbelt mir so in den Fingerspitzen. Und ich habe so viele Sachverhalte in den letzten 20 Jahren miterlebt, mitgemacht, wo dann auf einmal war der Moment da, es wurde zugepackt, die strategische Problemlösung ist da. Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen. Ich habe dieser Tage ein großes Gespräch geführt mit dem Wirtschaftschef der Zeit und der hat gesagt, also ich verstehe gar nicht, wie das jetzt in dem europäischen Währungssystem gehandelt wird. Und da habe ich gesagt, kann ich Ihnen sagen, ich war damals 1992 bei den Verhandlungen in Maastricht um dieses Währungssystem beteiligt und da sind so viele Sachverhalte einfach weggedrückt worden, die dann nach 4 Jahren hat man mal wieder einen kleinen Ausschnitt davon sich angeguckt und geregelt, nach weiteren 4 Jahren wieder, jetzt wieder. Das hätte man natürlich alles 1992 schon tun können, aber mental war man dafür nicht präpariert. So, wenn Sie das sehen, dass es immer eine Zeit braucht, bis alle Akteure mental präpariert sind, dann sind wir bei der Telemedizin. Da ziehe ich einfach auch eine Parallele dazu, wenn ich das so sagen darf. Wir können heute anders darüber reden als vor 5 Jahren. Und das, was als strategische Problemlösung ansteht, so, das kribbelt mir jetzt in den Fingerspitzen. Und da muss man sich darauf präparieren. Details, die wir besprochen haben, fasst mal Herr Turek vom Zentrum für angewandte Politikforschung zusammen und dann sind wir präpariert, die nächsten, sagen wir doch sehr praktischen auch Erfahrungen mit der Telemedizin aufzunehmen und die dann gewissermaßen politisch einzurahmen. So ist ja unsere Dramaturgie am heutigen Vormittag. Also, herzlich willkommen, Herr Turek hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Weinfeld, für die Vorrede, auf die ich gewissermaßen kongenial letztendlich reagieren kann und auch will, weil Sie schon erwähnt haben, dass wir gewissermaßen auf zwei Dimensionen surfen, will ich fast mal sagen. Das ist, früher hat man das unterschieden zwischen Bottom-up oder Top-down oder eben von den Details auf das Ganze zu schließen oder umgekehrt. Das hat sich durchmeandert gestern eigentlich im ersten Tag, aber auch durchaus in einer Problemsicht, also dass das eben so ist, dass man das nicht vermeiden kann. Und das wird bei dieser kurzen Präsentation eine ganz wichtige Rolle, gewissermaßen auch als roter Faden spielen. Wir hatten, und das als Ouvertüre mal aus der Vogelperspektive gesagt, auch mit Blick auf die erste Veranstaltung 2005, dass es eine Rezeptionsänderung letztendlich gegeben hat, mit Blick auf die Güte und die Möglichkeiten gesundheitstelematischer und telemedizinischer Innovationen, dass also hier eine Menge technologischer Fortschritt zu erkennen ist, aber eben auch eine andere Annahme der Technologie im gesamten Gesundheitswesen. Wir waren uns im zweiten gestern darüber einig, eben mit Blick auf diese zwei Dimensionen, dass unser Gespräch letztendlich die Komplexitätsfallen vermeiden sollte und dass wir uns auf die Chancen und Herausforderungen der Technologie für die Integration oder für die integrierte Versorgung letztendlich konzentrieren wollen. Professor Brauns hat den ersten Aufschlag in diesem Sinne gemacht, indem er eben auch auf diese veränderte Rezeption hingewiesen hat, allerdings einen sehr fragmentierten Versorgungsdschungel festgestellt hat, eine hohe Innovationsskepsis trotz alledem, trotz dieser Entwicklung in den letzten 5 Jahren und ich habe es mal so gesagt, eine sehr heterogene Staubwolke der Akteure mit sehr, sehr unterschiedlichen Interessen, die zum Teil klar sind, die zum Teil nicht so klar erscheinen und die man in Zukunft anders oder besser zusammenbringen soll und will. Ziele in diesem Kontext sind eben die sektorenübergreifende Versorgung und die Koordination der Akteure unter besonderer Berücksichtigung des demografischen Wandels und auch der Multimorbidität bei chronischen Krankheiten. Das ist der Take, wenn man so will, der Ansatz in der Innovationsphase oder in den Innovationsläufen dieser Technologie. Vieles ist auch gemacht worden, auch in bestimmten Projekten, Pilotprojekten, in Modellregionen, wie auch immer, aber es wurde konstatiert, dass die bisherigen Ansätze eben keine strukturverändernden Modelle hervorgebracht haben. Hierbei sind drei Trends im Versorgungsmanagement festzustellen, eben dass es eine bessere Versorgung durch Wettbewerb geben kann, dass mehr Versorgung in medizinischen Versorgungszentren stattfinden kann und wird, das war die Prognose, und dass es eine Ausweitung der transsektoralen medizinischen Versorgung eben im Kontext auch der Innovation von Telemedizin und Medizintechnik geben wird und dass dies zu erwarten ist. Herr Brauns stellte fest, dass ein Paradigmenwechsel in der Versorgung nötig sei, dass das auch State of the Art letztendlich eines kritischen Gesprächs der Akteure sei, wobei es darum geht, die Compliance zu verbessern, also im Gegensatz zu früher. Und darauf ist Herr Bodmer dann auch in seinem Vortrag nochmal eingegangen, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, Patientenmündigkeit, Therapietreue und so, diese Punkte ein Thema sind, die Erweiterung der fachärztlichen Fachkompetenz und das natürlich aus diesen Trends resultiert, dass die Telemedizin dazu dienen muss und kann, die Lebensqualität zu erweitern und natürlich Folgekosten zu reduzieren. Wir waren bei diesem Aufschlag von Entwicklungen, Möglichkeiten, Schwierigkeiten, Problemen anschließend übergegangen, wo die aussichtsrechtlichen Möglichkeiten, aber auch Grenzen letztendlich der Telemedizin sind, also Gestaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der entsprechenden juristischen Überlegungen. Herr Dr. Gassner vom Bundesversicherungsamt hat in einer wie ich finde, sehr bemerkenswerten Art und Weise auch klar gemacht, wie letztendlich Bundesversicherungsamt für diese Dinge zuständig ist und was die Kompetenzen letztendlich in diesem Bereich sind, also wie die Rechtslagen sind. Ich glaube, dass Professor Ehlers auch diesen Aspekt heute Mittag auch nochmal entsprechend aus seiner Sicht würdigen wird. Es war klar, dass das Amt nach Ermessen handelt, also Ermessensspielräume realisieren kann letztendlich, dass man Bewegungsfreiheiten durchaus hat und auch gedenkt, diese Bewegungsfreiheiten zu nutzen. Zu konstatieren war, dass die Regelungsdichte der Telemedizin nach Anwendungsgebieten variiert, dass es gesetzliche Regelungen fehlen, aber dass es trotzdem Ansatzpunkte für telemedizinische Anwendungen gäbe, hat insbesondere rekurriert auf SGB V für telemedizinische Anwendungen. Die Bedeutung der Aufsicht im Schwerpunkt aus seiner Sicht eben, dass die Einhaltung rechtlicher und insbesondere auch datenschutzrechtlicher Vorgaben beachtet werden muss, aber dass insgesamt gilt, die Aufsicht will und darf nicht als Innovationsbremse wirken, aber selbstverständlich, und es ist natürlich wichtig, darauf hinzugreifen, dass dann eingegriffen werden muss, wenn Verletzung grundlegender Rechtsprinzipien auf dem Spiel stehen. Ich fand das eine sehr konzentrierte, aber auch weite Darlegung letztendlich der aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen, die das Feld sehr interessant dargestellt hat und auch durchaus erkennen hat lassen können, wie der Gesetzgeber oder wie die ausführenden Regelungsbehörden damit umgehen können oder umgehen wollen. Herr Bodmer hat aus seiner Sicht dann mal die Erfahrung Perspektiven eines flächendeckenden Versorgungsmanagements dargestellt. Das Management habe ich insofern einmal rot markiert, weil das ein integrierter Ansatz war oder ein hochintegrierter Ansatz war, wo er sich als telemedizinaffin zu erkennen gegeben hat und gesagt hat, dass aus seiner Sicht Telemedizin eben ein Eckpfeiler eines zukunftsweisenden Versorgungsmanagements sei, im Sinne der integrierten Versorgung durch Kassen und Leistungserbringer unter Beteiligung der Versicherten. Also Management heißt, dass er allen Akteuren eine sehr aktive Rolle letztendlich hier auch zugestanden hat. Hier auch wieder die Betonung auf das besondere Verhältnis von Arzt und Patient, was in vielerlei Hinsicht ja bei uns ein Schwerpunktthema in der Behandlung der Gesundheitstelematik ist, wo er darauf hingewiesen hat, dass Entbürokratisierungen und Beachtung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere auch des Datenschutzes, korrespondieren müssen in gleicher Art und Weise mit der Wichtigkeit der Beziehungen zwischen Arzt und Patient oder Klinik. Seine Erfahrung in diesem Kontext, was wir auch durch andere Projekte letztendlich wissen, dass eine höhere persönliche Betreuung möglich war, dass die Motivation der Teilnehmer sehr hoch war in diesem Innovationsprozess, dass es insbesondere auch zu einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen Ärzten und dem Telemedizinzentrum gekommen ist, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, weil letztendlich hier ja auch gerade bei den niedergelassenen Ärzten immer wieder Probleme gesehen werden, dass in der Versorgungskette, wenn jetzt ein Telemedizinanbieter gewissermaßen mit reinkommt, dass die Kompetenz oder die Zuständigkeit des Arztes in irgendeiner Weise geschmälert oder wenigstens berührt wird. Und natürlich, was wir aus sehr vielen Studien auch wissen, auch hier die signifikanten Kosteneinsparungen und die Reduzierung von Krankenhaus- und Arzneimittelkosten. Wir hatten durch diese Präsentationen und dann auch selbstverständlich im Rahmen der nachfolgenden Podiumsdiskussion letztendlich die zwei Dimensionen dann verknüpft, also das große Denken, die Notwendigkeit, systemisch zu denken, die Notwendigkeit, ich will es mal so sagen, auch systemisch am Rad zu drehen, aber letztendlich auch die kleineren Probleme oder Friktionen mittleren Ausmaßes eben nicht aus dem Blick zu verlieren und hier ins Spiel zu bringen. Systemische Friktionen, individuelle lobbyistische Partikularinteressen wurden von Herrn Dr. Hansen etwa genannt, Widersprüche des Wettbewerbssystems in Deutschland, Systemfehler in der Vergütung von Ärzten, die Quantität belohnen, nicht Qualität. Das waren Stichworte, die in der Diskussion gefallen sind. Insofern schälten sich hier dann die zwei großen Dimensionen heraus, dass wir also XXL-Probleme haben, die mit den kleineren Problemen sehr verschlungenen Gemengelage letztendlich realisieren. Also die Problematik zwischen der strukturellen, rechtlichen und gesundheitspolitischen Konstruktion im deutschen Gesundheitswesen, zwischen Markt und Staat, was immer wieder letztendlich das große Problem ist, was wir ja jetzt auch nicht wegdiskutieren können, was man nicht einfach sagen kann, dann machen wir jetzt nur noch Staat oder nur noch Markt, und das sind ja diese sehr polarisierten Diskussionen, je auch nach politischer Tageslage oder Koalitionsarithmetik letztendlich. Aber ich glaube, dass gestern die Diskussion gezeigt hat, dass es eben so leicht nicht ist. Wir haben gesehen, dass es, und das war ein sehr wesentlicher Punkt in der Diskussion, dass es eben nicht nur die harten Fehlentwicklungen im System gibt, also über Vergütungsordnung, über rechtliche Grundlagen, über bestimmte Organisationsmerkmale, auch im Innovationsprozess der Telemedizin, sondern dass eben die weichen Probleme oder die weichen Fehlentwicklungen im Grunde von ebenso großer Bedeutung sind, dass also sehr starke Vertrauensverluste entstanden sind, auch gegenüber der gesundheitspolitischen Entwicklung. Gestern wurde es vielleicht nicht so gesagt, aber es hat vielleicht auch mit generellen politischen Entwicklungen in Deutschland zu tun, mit gesellschaftlichen Asymmetrien zwischen Scheren, zwischen Arm und Reich und wie auch immer. Vielleicht auch ein Aspekt, der heute in unseren Diskussionen vielleicht aufgegriffen werden könnte. Und dann natürlich die einzelnen Fehlanreize. Ich habe eben schon einige Schlaglichter genannt, die von den Teilnehmern von den Teilnehmern der Podiumsdiskussion, aber auch von unseren Referenten letztendlich auf das System geworfen worden sind. Aber natürlich standen Lösungen wenigstens genauso im Mittelpunkt unserer Diskussion. Insbesondere, da zitiere ich Herrn Weinfeld oder auch Herrn Ehlers oder auch andere, Think Back, und dass es nicht nur darum geht, dass man sich in einer detaillierten Systemdiskussion regelrecht verheddert und auch verhärtet, weil die Positionen und die Interessenlagen bekanntermaßen sehr gegensätzlich sind, sondern dass absolut notwendig ist, über eine Strategiefähigkeit in ganz großen Lösungen, da hat auch Herr Irk einen sehr bemerkenswerten Beitrag geleistet, eben jenseits von Nischen- und Insellösungen sehr, sehr wichtig sind. Auch hier gibt es wieder wie eine tektonische Bewegung zwischen Groß und Klein, Annäherungen oder auch Überschneidungen letztendlich. Also wo können Nischen erweitert werden, wann sind Insellösungen größer zu denken, wann sehen sich die Leuchttürme vielleicht in der Republik und blinken sich gegenseitig an, wann macht das Sinn, wie ist das politisch umzusetzen. Das sollte heute sicherlich auch, weil wir diese wunderbare, faszinierende Verflechtung von Politik, Verwaltung, Kassen, Ärzten, also Systemakteuren hier bei uns im Raum haben, dass wir das sicherlich sehr stark nochmal aufgreifen werden. Ein sehr interessanter Aspekt fand ich, dass hier das Verhältnis von Thema und Öffentlichkeit bei uns eine Rolle gespielt hat. Also nicht eine Fehlallokation im System oder Preise oder Ärzte, sondern dass eben auch das Verhältnis einer Information der Öffentlichkeit oder auch einer Diskussion der Sachverhalte, die damit zusammenhängen, also von Chancen und Herausforderungen, auf eine andere Art und Weise durchaus eine Option wäre, hier in der Sache positiv weiterzukommen, also insbesondere auch die Güte des Innovationspotenzials der Gesundheitstelematik pointierter darzustellen, als das bisher dargestellt ist. Dennoch bleibt natürlich im System das Minenfeld von dem Dreiklang Transparenz, Blackbox und Kontrolle zu erkennen, wie es Professor Ehlers gestern in der Nachbesprechung auch nochmal wirklich absolut super auf den Punkt gebracht hat. Jenseits dieser mehreren Dimensionen, die es zu berücksichtigen gilt, also Öffentlichkeit, System selbst, ist es eben auch die Verbindung von den einzelnen dunklen Problemfeldern im Thema, die es zu beachten gilt und nicht nur die einzelnen Problemfelder an sich. Es wurde hervorgehoben, dass man auch Versorgungsmanagementmodelle durchaus in diesem Kommunikationsprozess als Benchmark stärker herausstellen sollte, also ganz gezielt und auch jenseits dieses extremen Hintergrundrauschens auch in der medizinpolitischen Diskussion oder medizintechnischen Diskussion und hier wirklich mal versucht, Win-Win-Situationen zwischen den Beteiligten herzustellen. Das ist eigentlich immer das Schwierigste, die Win-Win-Situation anzustreben, weil das immer auch das Anstrengendste ist. Man kann sagen, es gibt eine Innovation oder es gibt ein Problem und dieses Problem kennt Gewinner und Verlierer. Und das ist halt so ein Punkt. So, das ist eher etwas Normales. Aber man kann natürlich, und vielleicht liegt auch darin alleine schon ein Lösungspotenzial, dass Beteiligte sich mit ein bisschen mehr Empathie auf Problematiken oder ungute Gefühle bei anderen mit einstellen und die Diskussion im Ton entschärfen und in der Sache durchaus mal versuchen, auch im Sinne strategischer Beratung im Übrigen, mal über den Tellerrand und über zeitliche kurze Strecken hinaus anders auch zu wagen. Und hier, damit möchte ich schließen, war es sicherlich mutig und ermutigend, dass man, wenn es schon schwierig wird, dass man auch sagt, wir machen große Schritte und wir wollen auch mal ganz komplexe Prozessinnovationen wagen und dann auch implementieren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Es ist eigentlich ein gutes Erlebnis, so kompakt nochmal den argumentativen Reichtum unserer Diskussion von gestern auf den Punkt gebracht zu haben. Und ich würde jetzt gerne Herrn Zug die weitere Leitung übergeben, Herr Zug vom Universitätsklinikum Heidelberg. Und Sie sehen darin, wie stark wir uns dieser praktischen Erfahrung jetzt einmal zuwenden, die wir anschließend dann politisch überhöhen. Bitte schön.